gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Solveig Grahl und unser Gast ist heute Andreas Siegert. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, hat mehrere Jahre als Controller in diakonischen Einrichtungen gearbeitet. Für die SPD saß er 4 Jahre im Landtag von Sachsen-Anhalt. Andreas Siegert hatte einen Lehrauftrag an den Hochschulen in Merseburg und Potsdam und hat sich freiberuflich sehr stark mit den Forschungsthemen Migration und Integration beschäftigt. Für seinen Einsatz im Mittelmeer bei der Rettung Geflüchteter und für sein Engagement bei der Integration von Flüchtlingen hat er das Bundesverdienstkreuz erhalten. Vor Jahren ist er aus der evangelischen Kirche ausgetreten und hat sich dann eines Tages für den Wiedereintritt entschlossen. Dieses Jahr wird er sogar über den kirchlichen Fernunterricht der EKM eine theologische Ausbildung beginnen. Und er hat sich angemeldet für die Ausbildung zum Friedensreiter, ein Projekt der Ökumenischen Akademie Ostthüringen. Das sind sehr viele Themen, spannend, über die wir heute in unserem Podcast sprechen mit Andreas Siegert in der neuen Podcast-Ausgabe von Gerührt und Geschüttelt. Wir freuen uns drauf. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Siegert, Sie sind getauft. Nicht konfirmiert, aber getauft.
Genau.
Sie haben für diakonische Einrichtungen als Controller gearbeitet, das habe ich gerade gesagt in der Einleitung. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall eine Beziehung zur Kirche gehabt und jetzt auch wieder, aber Sie sind in den 90er Jahren ausgetreten aus der evangelischen Kirche. Wissen Sie noch, was der Grund dafür gewesen ist damals?
Wenn ich mich daran erinnere, war das zum einen, dass mir die Kirche fremd geworden war, auch weil ich damals in Baden-Württemberg wohnte und der Pietismus der evangelischen Kirche dort mich nicht besonders angesprochen hat. Und manchmal waren es auch finanzielle Gründe. Also wenn ich mich daran erinnere, wir hatten damals eine Familie, 2 Kinder. Das war alles auch ein bisschen eng finanziell. Und Kirchensteuer war durchaus ein Aspekt, eben auszutreten.
Sie haben gerade das Pietistische angesprochen, das heißt, es war Ihnen zu eng, was die Kirche wollte, was die Kirche gepredigt hat?
Naja, das war mir zu lebensfremd und das war mir zu sehr die Bibel als eine Handlungsanleitung nehmend, wo sich doch die Lebensverhältnisse in diesen vergangenen 2000 Jahren doch geändert haben und manche Dinge eben auch eine Anpassung bedürfen. Damit konnte ich nicht so schrecklich viel anfangen.
Das heißt, es war eigentlich zu weit weg von der Lebensrealität.
Von meiner zumindest. Zumindest von meiner Lebensrealität.
Sie haben sich dann irgendwann aber wieder entschieden, einzutreten in die evangelische Kirche. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre Sie kein Mitglied gewesen sind. Wissen Sie das noch?
Das kann ich nicht sagen. Meine Eintrittsbestätigung kam vorgestern, ich glaube, 21. Februar diesen Jahres.
Ah, also es ist noch ganz frisch.
Sozusagen. Ganz frisch.
Okay, und was hat Sie bewogen, jetzt wieder einzutreten? Man muss jetzt sagen, Sie leben ja lange nicht mehr in Baden-Württemberg. Sie sind eigentlich Berliner und leben jetzt schon viele Jahre in Sachsen-Anhalt, in Farnstedt, nicht so weit von Querfurt. Was hat Sie bewogen, wieder einzutreten?
Naja, zum einen hat sich meine berufliche Belastung verändert, so dass ich auch mehr Zeit habe, mich um Dinge zu kümmern, die über das unmittelbare Geldverdienen hinausgehen. Und der zweite Aspekt ist, dass mein Eindruck ist, dass diese Polarisierung der Gesellschaft dadurch bestärkt wird, dass Menschen Orientierung suchen. Das würde ich gerne machen, dieses Orientierung suchen, vielleicht sogar Orientierung geben Menschen. Und mich in dem Bereich weiterbilden, weil ich das spannend finde. Weil mein Eindruck ist, wir leben in Umbruchzeiten. Und Umbruchzeiten benötigen Orientierung. Nicht Orientierung im Sinne von, du musst das und das und das machen, sondern im Sinne von, ich sag mal eher so wie Kompass. Ich brauche eine Richtung, in die ich gehe. Ich brauche eine Richtung, an der ich mich ausrichte. Den konkreten Weg, den muss ich dann im Alltag suchen.
Ist das mehr ein Kompass, den Sie für sich selber auch brauchen? Oder ist das mehr die Idee, ich möchte dazu beitragen, anderen Menschen auch bei der Kompasssuche, bei der Suche nach Orientierung zu helfen?
Zum einen ist das auch für mich hilfreich. Und ich würde mich freuen, wenn es auch dazu beitragen kann, auch anderen Orientierung zu geben.
Dieser Wiedereintritt, hat das auch was damit zu tun, dass sich Ihre Beziehung zum Glauben, zu Gott irgendwie verändert hat? Oder war das nie anders, aber Sie haben sich eben, wie Sie es vorhin erzählt haben, nicht mehr mitgenommen gefühlt von der Kirche?
Naja, ich denke, mein Glaube hat sich nicht geändert. Also wir waren immer ein christlicher Haushalt, auch wenn ich nicht in der Kirche war. Aber die Institution Kirche hat mich nicht angesprochen. Ich sehe aber, dass die Notwendigkeit der Institution, glaubwürdig zu vermitteln, glaubwürdig in eine Gesellschaft hineinzuwirken, diese Notwendigkeit sehe ich stärker als in der Vergangenheit. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dann wäre das doch was Schönes.
Und diesen Beitrag wollen und werden Sie ja leisten. Vielleicht kommen wir jetzt schon mal direkt da drauf. Sie haben sich ja beworben für den sogenannten kirchlichen Fernunterricht, der EKM, KFU heißt das auch. Das geht, glaube ich, jetzt dieses Jahr auch im Herbst los.
Genau, das geht im Herbst los und die Bestätigung der Anmeldung, habe ich heute erhalten und dass ich angenommen bin. Das heißt, ich freue mich auf diese Weiterbildung.
Sie mussten da ja auch richtig ein Überzeugung oder ein Bewerbungsschreiben, so nennen wir es mal, mit einem Motivationsschreiben verfassen. Was war für Sie die Motivation, sich für diesen kirchlichen Fernunterricht zu bewerben, der, muss man dazu sagen, wirklich nicht unaufwendig ist? Das sind viele, viele Stunden, die man in Präsenz und ich glaube auch online hat. Man muss Arbeiten verfassen, man muss am Ende eine Prüfung machen, um dann ins Ehrenamt gehen zu können als Prädikant oder Prädikantin. Das heißt, das schüttelt man jetzt nicht so aus dem Ärmel. Was ist Ihre Motivation, das zu tun?
Also zum einen finde ich es immer wieder spannend, mich mit neuen Themen zu beschäftigen. Also ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert, aber in Soziologie promoviert. Ich habe gemeinsam mit einem Partner ein Patent entwickelt, mit dem wir aus belasteten biogenen Materialien Energie erzeugen mit einer sehr hohen Effizienz. Und das Verfahren soll jetzt in industriellen Maßstab überführt werden. Das sind ja doch sehr unterschiedliche Themen. Und Theologie ist auch spannend.
Also ganz bestimmt.
Zunächst einmal ist es so der Reiz an und die Neugier auf neue Themen. Ausschlaggebend waren aber durchaus die Erfahrungen auf dem Mittelmeer, also die Rettung Geflüchteter. Das war ein mich sehr beeindruckendes Erlebnis. Und auch als Russland die Ukraine überfallen hat, hatten wir ja zwei ukrainische Frauen mit ihren 5 Kindern aufgenommen, die unmittelbar nach dem Überfall hierher geflohen waren. Also Menschen in Not zu erleben und zu sehen, wie wichtig es ihnen ist, Frieden zu finden. Und damit meine ich ja nicht nur den Frieden als Gegensatz von Krieg, sondern auch als eine innere Gewissheit und als Orientierung. Das motiviert mich. Daran mitzuwirken, wenn ich dazu einen Beitrag leisten könnte, wäre das schön.
Und diese Ausbildung beim KFU zum Prädikanten, befähigt Sie da noch mehr zu? Ist das Ihre Erwartung?
Das, was mich vor allem daran reizt, ist eben auch zu sehen, wie weit ein theologischer Überbau sich in Lebenswirklichkeiten spiegelt. Also diese Brücke zu schließen, denke ich, das ist etwas, was Laien vielleicht besser leisten können als Menschen, die in ihrer hauptamtlichen Tätigkeit abgesichert sind und eben ihre eigene Blase haben, in der sie sich bewegen. Mein Eindruck ist, dass das ein Privileg von Laien sein könnte, eine differenziertere Lebenswirklichkeit in theologische Diskussionen einzuspeisen.
Jetzt hört man immer wieder, dass Leute sagen, zum Beispiel auch bei Social Media, das steht aber so nicht in der Bibel oder steht nicht wortwörtlich so in der Bibel, was ihr da sagt. Und jetzt hört man auf, euch immer so einzumischen in die aktuellen Fragen in die Politik. Wie sehen Sie das? Ich nehme an, Sie sehen es anders.
Ja, da liegen Sie nicht so ganz falsch. Nehmen wir mal an, diese Bibel ist 2000 Jahre und noch ein bisschen älter. Dann ist die Lebenswirklichkeit zur Zeit ihrer Entstehung in vielen Teilen eine andere gewesen, als wir sie heute haben. Es gab kein Auto, es gab kein Telefon, es gab kein Podcast und die Menschen konnten trotzdem leben. Dinge aus einer so fernen Lebenswirklichkeit in unser Heute zu übertragen, wirkt etwas weltfremd. Es gab damals auch klare hierarchische Strukturen, Gesellschaften waren anders strukturiert. Ich kann aber Orientierung daraus nehmen. Also natürlich soll ich nicht töten. Es kann aber Situationen geben, in denen ich mich dazu genötigt sehe. Zum Beispiel, weil ich mich oder meine Familie verteidige. Oder mein Land oder meine Freiheit. Und Kirche ist ein Teil dieser Gesellschaft. Sie hat die Aufgabe, auch in diese Gesellschaft hineinzuwirken und aus ihr herauszukommen. Also aus ihr heraus gespeist zu werden. Sie ist ein ganz normaler Bestandteil wie jeder Fußballverein und jede Feuerwehr. Im Sinne als Teil der Gesellschaft natürlich mit anderen Aufgaben. Und zu diesen Aufgaben gehört eben auch das, was sie als Glaubensbestandteil, als Wertesystem erkennt, das zu verkünden. Und nehmen wir doch einfach das Beispiel der deutschen Christen im Dritten Reich. Sie waren ja nicht unpolitisch, nur dadurch, dass sie das System gestützt haben, des Dritten Reiches. Und die bekennende Kirche als eine Kirche, die sich die Aufgabe gestellt hat, den Glauben zu verkünden. Und da sind mir die Worte Martin Niemöllers noch in Erinnerung, die ich mal in einem Film gesehen habe, als Hitler ihm die Hand gab und er ihm sagte, wir sind dafür verantwortlich, wie der Glauben gelebt wird. Also ich finde das sehr berührend und ich finde das auch sehr mutig. Aber das ist das, was ich an authentischem Glauben wahrnehme.
Ja, zu dieser Frage der Einmischung der gesellschaftlichen, der politischen Relevanz, auch von Kirche, passt auch gut das ganze Thema Migration, was ja ein sehr großes ist seit vielen Jahren, spätestens seit dem Jahr 2015 und dem Satz von Angela Merkel, den mittlerweile wirklich alle kennen, wir schaffen das. Es ist auch ein Thema, das die Kirchen sehr berührt, sehr in Anspruch nimmt natürlich auch. Und es ist auch eines, sage ich jetzt einfach mal, ihrer großen Themen, ihres Lebens. Sie haben sich viel mit diesem Thema befasst, haben freiberuflich geforscht zu den Themen Migration und Integration. Wie kann man Flüchtlinge gut, sinnvoll in den Arbeitsmarkt integrieren? Was brauchen wir dafür? Warum bewegt Sie dieses Thema so?
Mein Eindruck ist, dass Geflüchtete eine sehr verletzliche gesellschaftliche Gruppe sind. Eine Gruppe, die häufig alles verloren hat, was ihr bisheriges Leben ausgemacht hat. Und sie sind im Übrigen nicht anders in ihrem sozialen Status in der Aufnahmegesellschaft, als es deutsche Geflüchtete nach dem Zweiten Weltkrieg waren, die aus Schlesien oder Ostpreußen oder sonst woher in Deutschland gekommen sind. Sie wurden genauso wenig aufgenommen. Verschärft wird das Ganze auch durch Verteilungskonflikte oder Ängste um Verteilungskonflikte, die ja häufig gar nicht real sind. Das, was wir in den Forschungen auch festgestellt haben, war, dass Geflüchtete, die zum Beispiel in ländlichen Regionen integriert werden, oft die gleichen Infrastrukturdefizite bemängeln, die auch Ortsansässige haben. Wie ist der schlechte ÖPNV? Wie ist die Infrastrukturausstattung vor Ort? Das Bildungsangebot, die Möglichkeit, einen Sprachkurs zu bekommen? Oder welche Angebote gibt es, um sich in eine Gesellschaft einzubringen? Welche Freizeit- und Kulturangebote? Das sind so typische Themen. In meiner beruflichen Biografie habe ich es als sehr bereichernd wahrgenommen, in anderen Ländern leben zu dürfen. Mir ist bewusst, dass ich weder als ich in Indien gelebt habe, noch in Russland, noch als ich beruflich in Korea oder Österreich war, ohne die Unterstützung Ortsansässiger wäre ich in diesen Gesellschaften nicht angekommen. Das geht allein schon um das Erhalten eines Telefonanschlusses, um das Wissen, wie ich ein Paket von der Post abhole oder eine Geldüberweisung wahrnehme. Die Hilfsbereitschaft, die mir in anderen Ländern zuteil wurde, die würde ich mir hier auch wünschen. Das gibt es gelegentlich und ich freue mich jedes Mal, wenn ich so etwas erlebe. Aber in dem Umfang, in dem ich sie im Ausland erlebt habe, nehme ich sie hier nicht wahr. Wissen Sie, heute sind es vielleicht Geflüchtete, die stigmatisiert werden und ausgegrenzt werden. Und morgen sind es vielleicht Arbeitslosengeldempfänger oder es sind Menschen, die überhaupt keine Arbeit haben oder in auf der Straße leben. Wir sollten uns davor hüten, in eine Gesellschaft, das ist zumindest meine Überzeugung, in einer Gesellschaft nach Personengruppen zu suchen, auf die wir herabgucken können und die wir ausgrenzen können. Natürlich haben wir unterschiedliche Rollen, natürlich haben wir unterschiedliche Wertvorstellungen und Ziele, die wir im Leben anstreben. Aber sie alle können in einer vielschichtigen Gesellschaft ihren Platz finden.
Würden Sie sagen, ist das ein Thema für jeden Einzelnen oder ist da vor allen Dingen, in Anführungszeichen, die Politik, sind da vor allen Dingen die Politiker, die gefragt, die Voraussetzungen ja auch für Integrationsmaßnahmen, Eingliederungsmaßnahmen schaffen müssen?
Naja, zunächst mal denke ich, wir alle sind Teil dieser Gesellschaft und wir können nicht alles auf andere Personen delegieren, auf die Politiker. Wer sind denn die Politiker? Es sind Menschen, die gewählt wurden, die aber auch nur einen begrenzten Entscheidungsrahmen haben. Wie etwa aber eine Willkommensgesellschaft gelebt wird, wie eine solidarische Gesellschaft gelebt wird, das entscheiden doch wir in unserem Alltag. Das ist doch nichts, was ich delegieren kann. Ich habe mir auch mal die Diskussion der verfassungsgebenden Versammlung zum Thema Asylrecht durchgelesen und mich damit befasst. Es hat mich sehr beeindruckt, wie Menschen, die geprägt waren von Krieg, Entbehrung, Angst, Hunger, Vertreibung, mit welcher Großherzigkeit sie dieses Asylrecht formuliert haben. Und es bedrückt mich zu sehen, mit welcher Engherzigkeit und welcher Engstirnigkeit die gesellschaftliche Debatte darüber geführt wird. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland die meisten Geflüchteten dieser Welt aufgenommen werden. Wenn wir sehen, wie viele Geflüchtete je 1000 Einwohner aufgenommen werden, in einem der reichsten Länder dieser Welt, dann haben wir uns noch nicht mit Jordanien beschäftigt, mit der Türkei oder mit dem Libanon, in der ungleich mehr Menschen bei deutlich schlechteren wirtschaftlichen Voraussetzungen aufgenommen wurden.
Bleiben wir nochmal bei dem Thema Migration. Sie haben ja, wie gesagt, lange daran geforscht. Sie haben aber auch einen sehr besonderen und persönlichen Blick auf das Thema Flucht bekommen, weil Sie 2016 selber die Möglichkeit hatten, auf einem Seenotrettungsschiff, der Aquarius, mitzufahren, bei Rettungseinsätzen im Mittelmeer dabei zu sein. Wenn Sie daran zurückdenken, das ist jetzt 10 Jahre her, was hat sich Ihnen eingebrannt von dieser Situation und diesem besonderen Blick auf diese Schicksale, die natürlich ein Großteil der Menschen in Deutschland gar nicht hat, außer dass sie es aus den Nachrichten erfährt?
Es gab mehrere Dinge, die mir sehr präsent geblieben sind. Das eine ist, wie verzweifelt diese Menschen waren, bis wir sie aufnehmen konnten. Also wir haben am Horizont die Silhouette von Tripolis gesehen.
Also Libyen.
Libyen, genau. Das will zunächst mal sagen, wir waren in internationalen Gewässern und es war eigentlich gar nicht so weit. Man hat immer noch die Umrisse der Stadt gesehen. Und trotzdem waren diese Menschen schon stundenlang auf dem Wasser und das bei sengender Hitze. Und ohne, dass sie ausreichend zu trinken gehabt hätten. Diese Boote waren völlig überfüllt und es waren existenzbedrohende Situationen. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen. Die Männer haben sich häufig auf den Rand gesetzt, weil sie die Vorstellung hatten, dass sie die Frauen und Kinder, die in der Mitte des Bootes saßen, beschützen müssten. Das Ergebnis war aber, dass natürlich aufgrund des Wellengangs immer wieder Salzwasser in die Boote hineinschwappte, sodass in der Mitte des Bootes ein sehr hoher Wasserstand war, der dazu führte, dass gelegentlich Frauen und Kinder ertranken im Boot. Dazu kam, dass das Nachfüllen des Treibstoffes in den motorgetriebenen Booten dazu führte, dass etwas daneben fiel von dem Treibstoff, der sich mit dem Salzwasser zu einer ätzenden Flüssigkeit vermengte, sodass die im Inneren des Bootes waren, eigentlich am gefährdetsten waren. Also es gab sehr schlimme Verätzungen, sehr schlimme Verbrennungen, die sich daraus ergaben und eben auch Tote durch Ertrinken in dem Boot. Diese Menschen dann an Bord zu holen, sie zu versorgen, das waren sehr eindrückliche Szenen mit offenen Brüchen, mit Schusswunden, mit Stichwunden, mit wirklich üblen Verletzungen. Ich habe sehr eindrücklich auch in Erinnerung, wie gut diese Retter zusammenarbeiten konnten. Hier in unserer Nachbarschaft, wir leben auf dem Dorf, waren es viele Menschen, die hinterher auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, wie richtig sie das fanden und wie beeindruckt sie davon sind. Und das in einer Umgebung, der wir im Allgemeinen zuschreiben würden, dass sie eher ausländerfeindlich ist. Aber offenbar war diese existenzielle Not, über die dann auch berichtet wurde, hat diese Menschen berührt.
Das heißt, haben Sie diese Berichte dann mitgebracht und haben das in Vorträgen erzählt? Oder wie haben die Menschen davon erfahren?
Also zum einen gab es in der Regionalpresse eine Berichterstattung darüber, auch im Rundfunk. Und ich habe auch Vorträge gehalten, weil mir daran lag, Menschen zu berichten, was ich erlebt habe. Mhm. Und es ist eben ein Unterschied, ob ich abstrakt etwas objektiviere im Sinne von, der Geflüchtete wird irgendwie anonymisiert und er wird zum Gegenstand, über den ich spreche. Oder es gibt ein tatsächliches Schicksal, von dem ich berichten kann. Und in dem Moment, wo aus einem Objekt ein Subjekt wird, ein Mensch mit Geschichte, mit Erlebnissen, mit Ängsten und Hoffnungen, liefert er Anknüpfungspunkte an meine Biografie. Das war das, was die Mütter und Väter der Verfassung, als sie dieses Asylrecht verankert haben, das kann man in den verfassungsgebenden Protokollen nachlesen, das, was diese Menschen berührt hat und wo sie gesagt haben, so etwas soll nie wieder geschehen und wir wollen Menschen eine Heimat geben. Dass wir das nicht für alle können, das ist selbstverständlich. Aber wir machen es eben auch nicht für alle. Und wir schotten uns zunehmend ab. Es macht aber auch etwas mit uns, wenn wir die Grenzen dicht machen, wenn wir Menschen nicht zu uns lassen, wenn wir uns von diesem Elend fernhalten und so tun, als wenn es nichts mit unserem Leben zu tun hat. Es ist ja gut dokumentiert, dass der ghanaische Tomatenanbauer nicht mehr davon leben kann, weil der Import italienischer Dosentomaten so viel preisgünstiger ist, als er seine eigenen Tomaten auf dem Markt verkaufen könnte, dass er aus wirtschaftlicher Not zur Flucht gezwungen wird. Und was macht er? Er landet auf einem Rettungsschiff, kommt nach Italien und wird als Sklavenarbeiter auf italienischen Tomatenfeldern angebaut, also eingesetzt. Hm. Die Grundlage dafür dann sind, dass EU-subventionierte Tomaten nach Ghana exportiert werden. Hm. An diesem Beispiel, es gibt viele solcher Beispiele, aber an diesem Beispiel wird deutlich, dass wir das Elend ja auch mitproduzieren, über dessen Folgen wir uns dann beklagen. Wir sind jetzt nicht dazu da, um die Welt zu retten. Aber es gibt zumindest, für mich ist das der Anspruch, zu versuchen, da wo ich es kann, wo ich denke, dass es durch meine Ressourcen möglich ist, Mitmenschlichkeit und Verfassungstreue und Christentum auch zu leben.
Dann kommen wir mal auf dieses gesellschaftliche Klima, das bei uns herrscht. Und jetzt gibt es ein ganz spannendes Projekt, das die Ökumenische Akademie Ostthüringen ins Leben gerufen hat. Das heißt Friedensreiter. Das ist eine Idee, die auf den 30-jährigen Krieg zurückgeht, wo also es Friedensreiter gab, die zwischen den verfeindeten Lagern hin und her geritten sind und Nachrichten gebracht haben und damit auch zu einer, heute würde man sagen, Kommunikation beigetragen haben. Dieses Friedensreiterprojekt, das ist also eine Ausbildung von Menschen in den Fragen, wie bringen wir die Leute wieder ins Gespräch, wie bringen wir die Menschen wieder zueinander, damit sie miteinander reden, einander zuhören und nicht übereinander herziehen, ohne sich eigentlich wirklich zu kennen. Sie haben sich beworben für dieses Projekt. Die Ausbildung startet demnächst. Man kann sich noch bis Ende Mai bewerben bei der Ökumenischen Akademie. Was fasziniert Sie an diesem Projekt Friedensreiter? Warum wollen Sie Friedensreiter werden?
Ja, ich finde, dass das eine spannende Herausforderung ist, Menschen, die auch nicht meine Ansichten teilen, miteinander ins Gespräch zu bringen und auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen, von ihren Erwartungen und Ängsten und Hoffnungen und Sehnsüchten zu erfahren. Und ich bin der Überzeugung, dass es in diese Zeit passt. Das, was ich mir davon erhoffe, ist, dass Menschen erleben, dass unterschiedliche Perspektiven zu dem gleichen Leben gehören, in dem sie leben. Und dass diese Unterschiedlichkeit von Perspektiven vielleicht nicht geteilt werden muss, aber zumindest akzeptiert wird. Dass wir darüber den Respekt voreinander nicht verlieren und Zugang finden. Denn ich bin mir sicher, dass ich auch mit Menschen, die meine Position nicht teilen, Schnittmengen haben werde. Vielleicht haben wir die gleichen Träume von unserem Leben. Vielleicht haben wir die gleichen Ängste. Aber darüber ins Gespräch zu kommen, könnte ja ein Anknüpfungspunkt dazu sein, zu sagen, und wie können wir das Leben, das wir nun mal haben, so gestalten, dass wir uns da nicht die Augen auskratzen, sondern überlegen, wie eine Lösung aussehen könnte.
Aber wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das jetzt nicht so ein theoretisch ausgedachtes Projekt ist, so irgendwie am Schreibtisch ausgedacht, sondern dass das wirklich was bringt und dass man die Menschen erreicht, wo es wirklich auch notwendig wäre, die vielleicht schon sich so in ihre Blase zurückgezogen haben, dass sie irgendwann auch bereit sind, einer in Teilen rechtsextremen Partei ihre Stimme, ihre so wertvolle Stimme zu geben?
Naja, ich denke, wir alle neigen dazu, in unserem unmittelbaren sozialen Umfeld, also Familien, Freunde, Bekannte, doch schon stark zu selektieren und Leute auszusuchen, mit denen uns sehr viel verbindet. Erfahrungen, Erlebnisse, Werte, was auch immer. Die Herausforderung wird sein, aus dieser Blase auszubrechen, um an andere Leute heranzukommen. Also zu überlegen, wo kenne ich Menschen aus einem Umfeld, mit dem ich sonst nichts zu tun habe? Wie kann ich auf diese Menschen zugehen? Wo kann ich sie erreichen? Wie kann ich sie erreichen? Und wie kann ich sie ins Gespräch bringen? Also ich erinnere mich an einen Vortrag in der Lutherstadt Wittenberg, wo ein Stadtrat, der selbst mit einer Asiatin verheiratet war, immer wieder durch radikalisierende Äußerungen über Geflüchtete aufgefallen war in öffentlichen Diskussionen. Aber der Hinweis darauf, dass es ganz viele Deutsche gab, die nach dem Zweiten Weltkrieg die gleiche Ablehnung erfahren haben, als sie nach Deutschland gekommen sind, dazu führte, dass andere AfD-Mitglieder, die im Publikum saßen, sagten, ja, so ging es meinen Eltern auch. Mhm. Und plötzlich fielen diese Hassreden, die fielen ins Leere, weil Menschen sich an die traumatischen Erlebnisse der Ablehnung ihrer eigenen Eltern erinnern konnten und das, was das für sie bedeutete. Das, was ich als Sorge habe, ist im Hintergrund, selbst wenn diese Wahl nicht so ausgeht, wie sie im Moment prognostiziert wird und wie sie nach meiner festen Überzeugung sehr schädlich für die Entwicklung dieses Bundeslandes wäre. Selbst wenn sie nicht so ausgeht, bezweifle ich, dass viele derjenigen, die Politik in Verantwortung steuern im Land, daraus die Schlussfolgerung ziehen zu sagen, und wo gibt es tatsächlich Punkte, an denen wir Fehler gemacht haben, an denen wir etwas ändern müssten, an denen wir uns an die eigene Brust fassen müssen und sagen müssen, hier ist die Kritik berechtigt, denn es gibt ja berechtigte Kritik.
Jetzt schlagen wir noch mal einen großen Bogen. Wir kommen auch langsam zum Ende des Podcasts. Sie stehen ja sozusagen ein paar Monate vor Beginn Ihrer theologischen Ausbildung zum Prädikanten in dem kirchlichen oder perkirchlichen Fernunterricht. Könnten Sie sich denn vorstellen, dann auch wenn Sie fertig sind und ordiniert sind sozusagen als Prädikant, hier auch in der Kirche zum Einsatz zu kommen und zu helfen sozusagen, gerade auch was die personelle Not angeht?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. In welcher Form das dann erfolgt, das muss man dann sehen. Mhm. Dazu muss ich gestehen, bin ich zu wenig vertraut mit kirchlichen Strukturen hier vor Ort. Aber mit unserer Pfarrerin besteht ein gutes Vertrauensverhältnis und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Da bin ich mir sicher, dass wir Wege finden. Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber jetzt geht's erstmal sozusagen in die Ausbildung und das wird bestimmt spannend und großer Respekt auf jeden Fall dafür. Das ist eine tolle Sache. Unser Podcast heißt ja Gerührt und Geschüttelt und deshalb fragen wir am Ende jedes Gesprächs den Gast, was ihn in der vergangenen Zeit gerührt hat und was ihn geschüttelt hat. Und schön ist eigentlich immer, wenn man vielleicht mit dem geschüttelt, also dem nicht so schönen anfängt, damit man mit was Schönem aufhören kann. Also was hat sie geschüttelt in der letzten Zeit?
Naja, was mich im Moment sehr durchgeschüttelt hat, war ein Bandscheibenvorfall. Da meint der Arzt, das läge einfach am Alter und dem Verschleiß. Gut, das klang jetzt nicht so toll und erbaulich, aber es ist natürlich der Lauf der Dinge.
Dabei sind Sie ja noch gar nicht so alt.
Jedenfalls offenbar hat es ausgereicht, um den Bandscheibenvorfall auszulösen. Das hat mich einige Monate Kraft und Nerven gekostet und ich musste hochdosierte Opiate auch nehmen. Also ich weiß mittlerweile auch, was Entzug bedeutet. Und sich dann wieder da, dass ich für mich wieder einen strukturierten Tagesablauf erarbeiten kann. Das war etwas, was mich wirklich tief erschüttert hat, weil so die ganzen Routinen, die sonst den Tag geprägt haben, in Frage gestellt wurden. Mhm. Ja, und gerührt hat mich, dass ich das Glück hatte, zum Tod meines Vaters die Trauerrede zu verfassen und auch zu halten. Und zwar so, dass ich da auch richtig stolz auf mich war. Ja, also diese Trauerrede hat mich deshalb eben auch gerührt, weil mein Vater zur Konfirmation unseres jüngsten Sohnes also ein Buch, Opa, erzähl mal, teilweise ausgefüllt hat und darüber mir Anknüpfungspunkte geliefert hat, die sein Leben geprägt haben. Dieses Leben Revue passieren zu lassen, mit all den Höhen und Tiefen, die dabei waren, dann aufzuarbeiten in einer Rede, trotzdem hoffnungsfroh stimmt, weil er hat ein schönes Leben gehabt. Er ist alt geworden. Das hat mich erfüllt. Das war einfach ein schönes Gefühl von Abschied. Ja, das war schön.
Dann danke ich Ihnen für diesen sehr persönlichen Einblick, ganz besonders jetzt nochmal zum Schluss dieses Podcasts. Ganz herzlichen Dank für die vielen Themen, die wir besprochen haben. Andreas Siegert, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Es war mir eine Freude.
Gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.